Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
ILA Spezial. Science, the next generation. Es gibt Orte, an denen kann man schon als Schülerin oder Schüler einen Meteoriten untersuchen oder ein echtes Forschungsflugzeug fliegen. Zumindest im Simulator. Darüber, über totale Begeisterung für die Forschung und über eine Science-Show der Weltrekorde, habe ich auf der ILA 2026 mit Tobias Bohnhardt gesprochen, dem Leiter des DLR School Lab Berlin.
Ich spreche jetzt mit jemandem, der viel von den großartigen Dingen beim DLR macht, mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Es ist Tobias Bohnhardt. Er ist Physiker und pädagogischer Psychologe oder psychologischer Pädagoge?
Wahrscheinlich alles.
Psychopädologe. Und er leitet das DLR School Lab Berlin. Und falls Sie davon noch nichts gehört haben, dann hatten Sie vielleicht doofe Lehrerinnen und Lehrer oder sind einfach zu alt. Aber wie heißt es so schön? Es ist nie zu spät und selten zu früh. Und darum können Sie jetzt hier erfahren, wie man junge Menschen für Forschung begeistern kann. Tobi, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Daniel, für die netten Worte. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, super. Und du bist ja quasi einer der Erklärbären und Bärinnen des DLR, kann man sagen. Deswegen erwarte ich jetzt Großes von dir. Wenn ich jetzt sage, wir stellen uns alle mal ganz dumm und sagen, was sind überhaupt die DLR School Labs? Was erzählst du uns dann?
Dann erzähle ich euch, dass die 17 DLR School Labs, die es deutschlandweit gibt, außerschulische Lernorte sind. Ne? Das heißt, uns besuchen Schulklassen, und die lernen dann die DLR-Forschung kennen und das aber eben nicht als Erklärbär, sondern eigentlich eher, die erleben das. Die machen coole Experimente, wie man sie in der Schule nicht machen kann und die haben immer einen Bezug zu unserer Forschung. Das heißt, zu den vier coolen DLR-Themen, Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr. Und das ist quasi das normale Setting in einem Schülerlabor.
Also ihr erklärt schon, nämlich das Experiment, aber dann legen die selber los und lernen was dabei.
Ganz genau, das ist quasi Hands-on-Forschung zum Anfassen.
Super, und jetzt würde ich als, sagen wir mal, doch auch der zynisch nahestehender Mensch sagen, man braucht auch so außerschulische Lernorte, weil in der Schule lernen die Kinder und Jugendliche ja eh nicht gern. So ging es mir jedenfalls meistens, außer in meinen zwei Lieblingsfächern.
Ja, das Spannende ist, dass es die Ergänzung ist. Ne? Klar, in der Schule werden die Grundlagen vermittelt, ne? Aber oftmals die Frage, wozu brauche ich das denn später? Ne? Und dann kann man in der Schule ein Beispiel nennen, man kann das geben. Wenn ich aber in die Forschungseinrichtung gehe, wo ich merke, hier brauche ich das. Ne? Hier kommt das in die Anwendung, so dieses Rüstzeug, was ich mitbekommen habe, und zwar egal aus welchen Fächern. Das sind ja Naturwissenschaften, das sind aber natürlich auch Sprachen. Ne? Wenn ich ins DLR komme, ist ganz oft auch die Tatsache, dass ich Englisch reden muss. Das machen auch Schulen, die uns besuchen. Da kommt quasi ein Englisch-Leistungskurs, der mit Naturwissenschaften nichts am Hut hat. Mit denen machen wir die Experimente dann in Englisch. Ne? Also wir decken das alles ab und sind dann quasi in der Fachsprache, ne, die man in der Forschungseinrichtung eben braucht.
Also ich finde es ja super. Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen zynisch drauf, aber mich haben die School Labs schon lange überzeugt. Aber jetzt gibt's auch Leute, die sagen, na Moment mal. Also es gibt ja Physiklehrer und Chemielehrer und Englischlehrer. Die werden doch eigentlich dafür bezahlt. Ja, ist es nicht eine Schande, dass dann das Eigentliche bei den DLR School Labs passiert?
Nee, eher im Gegenteil. Ne? Sonst geht darum, zu sagen, wo können wir uns gegenseitig unterstützen, was die anderen jeweils nicht leisten können. Zum Beispiel, wir könnten gar nicht das Rüstzeug liefern, was die Schulen machen. Warum? In der Regel kommt so eine Schulklasse einmal zu uns. Ne? Es gibt auch welche, die besuchen uns irgendwie dreimal hintereinander oder aller zwei Jahre mal sozusagen in dem Schulleben einer Schülerin oder eines Schülers. Aber in der kurzen Zeit schaffst du es ja gar nicht, diese Grundlagen zu legen. Andersrum, der authentische Einblick in Forschung, ne, also man sagt dazu probedeutig. Ne, also man will die Kinder und Jugendlichen vorbereiten auf ein Studium als Beispiel. Ne, zeigen, wie arbeitet man wissenschaftlich. Das geht natürlich bei uns, wo wir als ein Beispiel nochmal Experimente in Mikrogravitation, also fast in Schwerelosigkeit machen können, geht es ganz anders. Da hast du viel mehr Spaß, eine Hypothese aufzustellen. Wie verhält sich dieser Stoff wohl in Schwerelosigkeit, wenn ich es eine halbe Minute später selbst ausprobieren kann und mir nicht eben nur irgendein Video angucke oder so?
Spaß ist super, weil man merkt ja, dass du wahnsinnig viel Spaß hast bei deiner Arbeit und das ist nach 16 Jahren immerhin,
ja,
oder? Also das ist schon super. Erklär doch mal, wenn so eine, sagen wir mal, Englisch-Leistungskursklasse da reinkommt und es ist klar, oh Gott, heute geht's irgendwie um Physik. Wie sind die drauf? Also wie viele Leute? Ich meine, zwei wird es geben, die haben auch Physik und Englisch. Das sind so die Außenseiter. Genau. Ja? Aber wie sind die normalerweise, was erwarten die? Wie kommen die da rein?
Also muss dazu sagen, die DLR School Labs, wir betreiben Breitenförderung. Ne? Also wir haben jetzt nicht nur die, die schon mega krass interessiert sind, ne? Sondern wir laden alle Schüler und Schüler ein. Und wenn eine komplette Schulklasse kommt, passiert genau das, was du sagst. Du hast 1, 2, 3, 4, die sich schon mega für das Thema interessieren. Du hast auch 1, 2, 3, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Und bei einigen von denen 1, 2, 3, die sich nicht dafür interessieren, bleibt das auch so. Ne? Die sollen dann wenigstens einen coolen Tag haben.
Ja.
Ne? Und die gehen im besten Fall raus und sagen, boah, nee, meins ist das nicht, mich interessiert das auch nicht. Aber es scheint schon wichtig zu sein, dass sich Leute damit beschäftigen.
Also einen in meiner Klasse gab es auch, der hat sich für gar nichts interessiert. Auch die kann man manchmal treffen. Also, ne?
Genau. Und die sozusagen dazwischen sind, ne? Die sozusagen nicht dagegen sind und nicht dafür, sondern sich vielleicht noch nicht dafür interessieren, da, und das zeigen auch wissenschaftliche Studien, da können wir nämlich Interesse wecken. Und das schon mit einem Besuch im Schülerlabor, ne? Weil es Spaß macht, weil es cool ist, weil wir die Inhalte verknüpfen, weil wir einfach die Attraktivität von Naturwissenschaften so schaffen zu steigern.
Und die meisten, die jetzt hier sind oder zuhören, die wissen, Raumfahrt, Luftfahrt, Energie, Verkehr. Das sind die großen Themen des DLR. Gib doch mal aus jedem Bereich vielleicht ein Beispiel, was ihr so mit den Schülerinnen und Schülern macht, was sie selber ausprobieren können.
Na, Luftfahrt zum Beispiel, zwei Beispiele. Ne? Wir wissen, Flugzeuge, die sind irgendwie relativ laut. Das wissen wahrscheinlich auch die hier auf der ILA drumherum, die in der Nähe von Schönefeld leben. Wir gucken uns zum Beispiel an, wie kann ich Triebwerke leiser machen? Und wir haben im DLR School Lab Berlin ein Triebwerksstand, an dem wir so ein kleines Triebwerksmodell haben, was voll funktionstüchtig ist. Das heißt, das macht eine Menge Lärm. Da bewegen sich zwei Rotoren entgegengesetzt. Und das macht nicht nur Krach, weil sich da was bewegt, sozusagen der Motor, sondern auch, du hörst so einen Pfeifton. Und der ist richtig laut, der ist richtig unangenehm. Und wir können im vollen Betrieb dieses Triebwerks den Abstand zwischen diesen beiden Rotoren verändern, während die sich drehen. Und so kann man die Lautstärke reduzieren von diesem Akustiklärm, sage ich mal, von dem Pfeifton. Und gleichzeitig können wir aber den Schub messen, den das Triebwerk erzeugt. Und das ist halt ein Versuchsstand, den findest du in keiner Schule. Warum? Der wurde bei uns im Institut für Antriebstechnik, die Abteilung Triebwerksakustik, die haben den entwickelt. Die haben an dem Messungen gemacht und wir nutzen den jetzt im Schülerlabor. Ne? Oder wenn du beispielsweise in Göttingen bist, Luftfahrt, Windkanal.
Ja.
Wer kann mal in einem Windkanal stehen? Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Raumfahrt hatten wir eben schon, Beispiel Schwerelosigkeit, ein Experiment.
Ihr macht Parabelflüge mit den Klassen. Das finde ich aber großzügig.
Nicht ganz. Der Effekt ist der gleiche. Und zwar haben wir Mini-Falltürme, ne, in einigen DLR School Labs, wo ich für ungefähr eine halbe Sekunde Mikrogravitation habe. Wir haben noch den Luftwiderstand, ne, der ist da, den können wir auch sehen und messen. Aber den Effekt Mikrogravitation, den können wir zeigen. Ne, und dann quasi Experimente in halber Sekunde Mikrogravitation gucken wir uns dann, nehmen wir auf mit einer Highspeed-Kamera, gucken uns das in Zeitlupe an und sehen halt so live, was da passiert.
Mega.
Was haben wir noch? Verkehr war so ein Beispiel. Wie entstehen eigentlich Staus? Wie lassen die sich verhindern? Ne? Jetzt würde man meinen, dass das für Schülerinnen und Schüler, die ja in der Regel noch nicht selbst im Straßenverkehr aktiv sind, keine Rolle spielt. Aber das stimmt nicht. Ne? Also die kennen dieses Phänomen. Genauso geht es im Verkehr darum, wie sieht eigentlich der Zug der Zukunft aus? Ne? Wird der noch aussehen wie Züge, wie sie heute sind? Wird der noch genauso fahren? Das Auto der Zukunft, aus welchen Materialien besteht das? Also das sind so Teile, Sachen, die wir in der Verkehrsforschung machen, ähnlich wie auch automatisiertes Fahren. Ne? Also Autos, die irgendwann wie von Geisterhand, sagen es manche Schülerinnen und Schüler, über die Straßen fahren. Da steckt natürlich auch Technologie dahinter. Und das Spannende ist, dass ganz oft die Schülerinnen und Schüler diese Technologie aus ihrem Alltag irgendwo her kennen. Staubsaugerroboter, ne, die zu Hause rumfahren, die haben genauso Sensoren, die ihre Umgebung abscannen, ähnlich wie die auch im Straßenverkehr eingesetzt werden können. Und daran können Schülis bei uns experimentieren, programmieren und das rausfinden. Letzter Punkt, Energie. Schönes Beispiel ist, wie können wir Energie speichern? Ne, wir wissen, Sonne, Wind, Wasser liefern uns Energie, aber was ist denn, wenn die Sonne mal nicht scheint, also nachts? Ne? Das heißt, entweder haben wir die Energie irgendwo anders her, Wasserkraft, oder wir haben sie gespeichert. So, da kennen wir alle Akkus, die ich benutzen kann, aber es gibt zum Beispiel auch Wärmespeicher. So, und jetzt habe ich eine Frage an dich. Mhm. So, jetzt wird es ein bisschen physikalisch. So, wir nehmen einen Eiswürfel. Der ist von mir aus 2x2x2 Zentimeter. Der hat eine Temperatur von 0 Grad. Mhm. So, wenn ich jetzt Wärme reinstecke, was passiert denn zunächst mit dem Eiswürfel? wenn ich ihn quasi warm mache?
Na, er schmilzt.
Genau. So, am Anfang schmilzt er, also in der Physik sagen wir, er ändert seinen Aggregatzustand. Sehr gut. Und die Temperatur bleibt zuerst noch gleich. Ne? Das heißt, wir haben irgendwann so eine Pfütze Wasser, immer noch mit 0 Grad. So, und wenn ich dann mehr Energie reinstecke, dann wird das Wasser irgendwann wärmer. So, das heißt, einmal haben wir Wärmespeicherung in diesem Phasenübergang. So nennt man das, wenn das ne, von fest zu flüssig
ist. Ich erinnere mich.
Und jetzt kommt's. Jetzt können wir aber auch weiterhin Energie reinstecken, dass die Temperatur ansteigt. Und jetzt meine Frage, wir nehmen die gleiche Energie, die es brauchte, um den zu schmelzen, stecken wir nochmal rein. Auf wie viel Grad Celsius bekommen wir diese Menge an Wasser dann? Von dem Eiswürfel, was glaubst du? Wird das 5 Grad, 10 Grad, 50 Grad Celsius?
Also nicht sozusagen, was ist die Möglichkeit, die der Eiswürfel hat, sondern wenn ihr die gleiche Menge
an Wärme, die quasi da in dem Eiswürfel gespeichert war zum Flüssigwerden, jetzt nochmal nur an Temperaturänderung.
Ist es jetzt schöner für unsere Interaktion, wenn ich niedrig oder hoch schätze?
Du kannst schätzen, was du denkst.
Ja, ich sage 80 Grad.
Du wirst lachen, ist exakt der richtige Wert.
Yes, und ich habe geraten, ehrlich gesagt, weil ich wirklich, da gab es einfach zu viele Faktoren in meinem Kopf.
Absolut, also man kann das raus. So, und jetzt müssen wir vorstellen, also es ist die gleiche Menge an Energie, 80 Grad, ne? Da fehlt ja nicht mehr viel bis zum Sieden des Wassers, ne? Bis es bei 100 Grad Celsius quasi dann gasförmig wird. Und das heißt, wenn wir Wärme speichern wollen, wäre das mega cool, dass in diesem Aggregatzustand, man sagt dazu latente Wärmespeicherung, ist egal, brauchen wir nicht das Fachwort. Und jetzt kommt's, bei uns im Schülerlabor können die Kids solche Wärmespeicher selbst bauen und mit nach Hause nehmen. Also wir forschen im DLR auch dran, das sind spezielle Salze, die man da benutzt. Und bei uns bauen die solche kleinen Taschenwärmer selbst. Und die haben wir wahrscheinlich alle schon mal benutzt, dass du die ich im Winter nehmen kann. Dann knicke ich so ein Metallplättchen. Ne? Und dann, das ist ja vorher flüssig da drin, dann wird das fest, also genau rückwärts der Weg vom Eiswürfel, den wir eben hatten. Und damit wird Wärme frei. Ne? Und da steckt also extrem viel gespeicherte Energie drin. Und das ist halt so ein schönes Beispiel für ein Hands-on-Experiment, in dem zwar auch ganz viel Physik drin steckt und, ne, und Chemie und was passiert alles, aber vor allen Dingen auch ganz viel Faszination und so ein Aha-Moment, was ich einfach mitnehmen kann. Und ich habe sogar den kleinen Wärmespeicher, der mich an den Tag erinnert.
Ja, und man hat ein bisschen was begriffen über die Mengen von Energie eben. Und man fällt nicht drauf rein, wenn einem irgendwelche Leute für teures Geld so einen merkwürdigen Getränkekühler verkaufen wollen, der nur versucht, ein bisschen, sagen wir mal, Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen.
Genau.
Oder was es da für einen Quatsch gibt. Nein, das ist wirklich super. Jetzt müssen wir, also ich kann mir gut vorstellen, dass da Leute, die sagen, naja, keine Ahnung, was mich erwartet, hinterher rausgehen und sagen, boah, das ist ja doch spannend. Ich hatte selber mal nach vielen Jahren, wo ich Chemie schlimm fand in der Schule, mal einen Lehrer, der mit uns ganz viele Experimente gemacht hat. Weil der selber nicht so gut war, hat er immer Fehler, also im Aufbau Fehler gemacht. Ah, okay. Das war aber kein Trick. Und das hat aber uns dann sozusagen den Reiz gegeben, rauszufinden, was hat die Lehrerin Fehler gemacht. Selten habe ich so viel Spaß gehabt in einer Naturwissenschaft, weil ich einfach selber was bewirken konnte.
Genau, darum geht's ja. Auch zum Beispiel bei unserem Experiment, wenn wir sagen, eine Wissenschaft ist zuerst eine Hypothesenbildung, ich stelle eine Hypothese auf, ich sage, was ich vermute, dann führe ich das Experiment durch, mit dem ich das überprüfe und dann entweder ist mein Experiment richtig, das heißt, ich bleibe bei meiner Hypothese oder das Ergebnis zeigt, oh nee, die Annahme, die ich vorher getroffen habe, war falsch. Mhm. Ne? So. Und oft sagen, oh, das war falsch, da habe ich vorher nicht richtig nachgedacht. Nein, es geht genau darum, um diesen Erkenntnisgewinn und zu sagen, ach nein, das passte also nicht. Ne? Und dann stelle ich eine neue Hypothese auf und so wiederholt sich der Kreislauf. Und eigentlich ist das Forschung. Und genau dieses auch, der Lehrer hat ein Experiment aufgebaut, da funktioniert was nicht. Ne? So dieses, den Fehler zu finden und das zu verstehen, ist eine ganz andere Leistung, einfach nur zu wissen, wie ich es aufbaue, weil ich weiß, ah ja, das rote Kabel muss da in die blaue Buchse und fertig und überhaupt nicht zu wissen, was steckt dahinter.
Ja, und das Interessante ist ja auch, wenn man wirklich den Maßstab hätte, immer alles vollständig 100% korrekt zu erklären, dann gäbe es keine Wissenschaft, dann gäbe es keinen Newton, keinen Einstein und so weiter. Also man kann immer nur die nächste Stufe erklimmen. Und das ist schön, dass ihr das vermittelt. Möglicherweise ist es ja auch schön, du hast eben gesagt, ach, latent, ist ja egal, wie das heißt, latente Energie und so weiter. Jetzt hast du den Begriff Hypothese durch Annahme ersetzt. Also vielleicht ist manchmal ja auch der Sprachgebrauch wichtig, um Leute ranzuführen und sagen, ey, so kompliziert ist es nicht. Du hast einen Kopf, du hast Hände, du kannst da eigentlich mitmachen.
Genau, das ist doch das, weil ich vorhin sagte, dass wir Breitenförderung machen. Ne? Wir machen auch Projekte zum Beispiel mit sozial benachteiligten Kindern. Ne? Wir haben auch quasi nach der Pandemie ne, so ein Programm mit unterstützt, bei denen Schülerinnen und Schüler, die besonders drunter gelitten haben, sozusagen da wieder abgeholt wurden. Und da musst du gar nicht mit solchen Fremdworten anfangen. Ne? Das ist was, was die verschreckt. Ne? Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Ne? Deswegen, wir holen die ab. Ne? Und wir begeben uns quasi sozusagen auch sprachlich dahin, was sie verstehen. Und das ist toll zu sehen, dass eigentlich egal, welche Altersstufe, egal woher, egal ne, groß, klein, was auch immer, das Funkeln in den Augen, ne, dieses, oh wow, das ist aber spannend, das kriegen wir eigentlich immer hin.
Und das inoffizielle Motto dieses Podcasts ist ja auch, Wissenschaft muss Spaß machen, weil gute Wissenschaftler, engagierte Wissenschaftler immer einfach auch viel Spaß haben. Also wir können lange über Relevanz der Forschung sprechen, die sehe ich auch total. Aber die Leute würden es nicht machen, wenn sie nicht mit Leidenschaft dabei wären und sagen würden, ich mache das lieber als irgendetwas anderes, wo ich jeden Morgen aufstehe und zur Arbeit gehe. Das finde ich ganz toll. Jetzt seid ihr 17 School Labs. Ja? Ist das, weil es gar nicht genug DLR School Labs geben kann? Oder ist es so, weil ihr sagt, naja, wir haben nur einen Windkanal, da wollen wir das machen. Und in Berlin haben wir das Triebwerk, das können wir auch nicht 17 Mal zur Verfügung stellen.
Na, im Prinzip gesagt, ich meine, das DLR hat 30 Standorte.
Ja. Die sind alle. Also du willst eigentlich sagen, ihr habt noch 13 School Labs zu wenig?
Mindestens.
Okay.
Mindestens. Nein, wir haben verschiedene Standorte, ne, bundesweit. Die haben verschiedene Schwerpunkte. Und genauso haben auch die DLR School Labs verschiedene Schwerpunkte, weil wir klar im Allgemeinen für die naturwissenschaftlichen Themen und Mathematik und Technik und sowas begeistern wollen, aber natürlich auch für die DLR-Themen interessieren. Und das machen wir immer entsprechend der Forschung an dem Standort. Und deine Rechnung, ich finde sie gar nicht schlecht. Lass uns gerne die nächsten 13 noch in Angriff nehmen.
Ja, ja, die Vorstandsvorsitzende ist da. Also vielleicht hat sie es gehört. Aber jetzt lass uns noch mal darüber sprechen, wie erfolgreich das Ganze auch schon ist. Ja, weil 13 zu wenig klingt natürlich nicht so schön, wie zum Beispiel zu sagen, ihr seid auf 1,5 Jahre im Voraus ausgebucht.
Genau, also zum Beispiel wir in Berlin, ne, die Nachfrage ist so groß, dass wir, 1,5 Jahre richtig im Voraus ausgebucht sind und das bei wirklich jeden Tag Betrieb in den Schulferien, weil natürlich unser Hauptpublikum hier in Berlin aus Berlin-Brandenburg kommt. In den Ferien ist es ein bisschen ruhiger. Ne? Da kommen dann oftmals Schulklassen aus anderen Bundesländern, wo noch keine Ferien sind oder schon wieder Schulunterricht ist. Das auch. Aber ja, die Nachfrage ist riesig und sie wird auch weiterhin mehr.
Und ihr steht im Guinness-Buch der Rekorde, ist das richtig?
Ja, genau. Aber das nicht mit den DLR School Labs selbst, sondern wir machen in der DLR Nachwuchsförderung noch viel, 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 viel mehr. Wir haben zum Beispiel Unterrichtsmaterialien, die wir Schulen kostenlos zur Verfügung stellen. Wir führen auch Lehrkräftefortbildungen durch, ne, wie man damit im Schulunterricht gut arbeiten kann. Und wir haben unsere DLR Raumfahrtshow. Das ist eine Bühnenshow, für die würde diese Bühne hier, die so ungefähr, was würde ich schätzen, 3x2 Meter ist, bei weitem nicht ausreichen, denn wir bringen mega coole Experimente mit auf die Bühne, coole Videos, hin und wieder auch eine coole Verkleidung sozusagen, die wir mit haben. Und da zielen wir auf jüngere Jahrgangsstufen ab, nämlich 3. bis 6. Klasse. Ne? Und die erleben so eine 80-minütige Science-Show. Und mit dieser Science-Show sind wir schon seit 2018 auf Tour. Und im Jahr 2019 haben wir den Guinness World Record aufgestellt für die größte Live-Wissenschaftsshow aller Zeiten vor 16.000 Kindern in einem Fußballstadion.
Wow, ja. Richtig cool. Vielleicht sollten wir auch darüber sprechen. Du bist jetzt nicht nur der Leiter. Ich habe gesagt, du bist der Leiter und so, aber du bist sehr hands-on, ne? Also du moderierst die Show, glaube ich. Du erstellst aber auch unheimlich viel Content, würde man modern sagen.
Also, ne? Genau, man muss da ein bisschen unterscheiden. Es ist so, ich leite das DLR School Lab Berlin.
Ja.
Das heißt, ne, ich bin so ein bisschen Berlin und Brandenburg da für die Nachwuchsförderung im DLR verantwortlich. Bei solchen Sachen, die quasi überregional sind, bundesweit, zum Beispiel die Show, bilden wir immer ein Team aus verschiedenen DLR School Labs. Ne? Das heißt, es sind auch die DLR School Labs aus Jena, aus Köln, aus Braunschweig, aus Oberpfaffenhofen. Ne? Also wirklich von überall mit beteiligt. Und wir bündeln quasi unsere Expertisen. Ne? Und das stimmt schon. Dadurch, dass ich von Anfang an mit dabei sein durfte und noch seit Anfang an mit moderiere, darf ich noch immer auf der Bühne mitstehen. Dadurch, dass wir in den DLR School Labs natürlich auch Experimente entwickeln, sind wir auch da mit beteiligt. Generell das Konzept der Show, wie soll das Storytelling sein und so, da sind wir auch quasi ein Arbeitskreis, der sich darum kümmert, sodass wir das auf viele Schultern verteilen.
Was ist das Highlight der Show für dich oder eins der Highlights?
Oh, es gibt, eigentlich sind es zwei Highlights. Du musst mir zwei zugestehen.
Okay, na klar.
Das eine ist ein Experiment, was mega cool ist, und zwar machen wir Wirbelringe. Das sind Sachen, die entstehen hinter Flugzeugen, hinter Tragflächen, die kann man eigentlich gar nicht sehen, die kann man sichtbar machen, ne? Printet auch im großen Stil, was wir in der Forschung in der ja auch machen, aber auch in einem kleineren Rahmen, aber klein bedeutet, wir schicken quasi so Wirbelringe aus Nebel, ne, mit so einer Nebelmaschine, füllen wir das, und die haben so einen Durchmesser von ungefähr 1,5 Meter. So, und die lassen wir quer durch die Veranstaltungshallen über die Köpfe der Kinder hinwegsausen, und die gucken hoch,
ein staunen, Hallo.
Genau, stehen auf, wollen danach greifen, und das Super. Ist jedes Mal ein Highlight, weil das, jetzt würde man vermuten, oh, da wird's bestimmt mega unruhig und so. Ja, das ist aber so eine Faszination, die damit rüberkommt.
Toll.
So, das ist eines meiner Lieblingsexperimente, und das andere Highlight ist, halt dich fest.
Mann, wir halt haben, fest.
Auf der Bühne sind wir im Prinzip zu dritt, die moderieren. Und zwar sind es zwei Menschen, und eine Zeitmaschine.
Wow.
Wir haben eine Zeitmaschine Holly, die mit uns sozusagen auf Tour ist.
Das ist am Institut, der Lerninstitut für temporale Dislokation, glaube ich.
Ja, genau. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt, hätte ich fast gesagt. Genau, ist natürlich leider keine echte Zeitmaschine. Deswegen ist das Motto auch eine Gedankenreise in die Zukunft. Aber es zeigt so ein bisschen, quasi Holly, so heißt die Zeitmaschine, zeigt uns mal so ein bisschen so einen Ausblick, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Denn machen wir uns nichts vor, wir arbeiten im DLR schon heute an den Flugzeugen der Zukunft. Ne? Noch fliegen die vielleicht nur im Computer, das mag sein, aber genau solche Visualisierungen zeigt uns Holly dann auf der Bühne, und das macht eine Menge Spaß.
Und bei all dem Spaß, den wir auch miteinander haben und in unseren Jobs, muss man ja auch sagen, die Kinder, die heute aufwachsen in der Welt, die kriegen nicht überall alles Optimistische mit, ja, und es ist auch nicht alles schön. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch so eine Zukunft möglich zu machen, zu sagen, du kannst dran arbeiten, du kannst gestalten, wir können eine bessere Zukunft
schaffen. Genau. Exakt, genau darum geht's. Ne? Das Ziel der diesjährigen Show ist, also die ist jedes Jahr unter einem anderen Motto. Ne? Im ersten Jahr war das anlässlich der Mission, der zweiten Mission von Alexander Gerst zur ISS. Dann hatten wir in dem nächsten Jahr das Thema Mond, weil das zum Jubiläum, 50-jähriges Jubiläum der ersten Mondlandung war. Und jetzt das Thema eine Gedankenreise in die Zukunft. Und wir bespielen alle großen DLR-Themen in der jetzigen Show. Und genau darum geht es. Wir wollen zeigen, mit Technologie, mit Forschung, können wir dafür sorgen, haben wir quasi Handwerkszeuge in der Hand oder können die uns bauen, diese Handwerkszeuge, mit denen wir eben, ja, gucken können, wie können wir die Wälder auf unserem Planeten schützen? Ne? Wie verstehen wir das Klima einfach noch besser? Wie bewegen wir uns in der Stadt der Zukunft? Ne? Sind das super Schnellzüge, Magnetschwebebahnen, was auch immer? Wo kriegen wir die Energie dafür her? Ne? Das sind Sachen, da zeigen wir, wie wir an Technologie dafür forschen.
Und dann lass uns doch auch einen Blick in die nahe Zukunft werfen. Mhm. Also mit der Raumfahrtshow geht es auch weiter in 2027?
Genau, es geht sogar dieses Kalenderjahr noch weiter. Ja. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir übernächste Woche, glaube ich, in Stuttgart. Mhm. Da sind erstmal Sommerferien. Nach den Sommerferien geht's noch weiter. Da habe ich den Tourplan jetzt nicht im Kopf.
Kein Problem.
Genau, das wird noch die Gedankenreise in die Zukunft sein. Und im nächsten Kalenderjahr, dann 2027, wollen wir mit einer neuen Show, einem neuen Thema auf Tour gehen. Da werden wir uns wieder ein bisschen auf das Thema Raumfahrt fokussieren. Da wird es um Erdbeobachtung gehen. Aber auch so ein bisschen gucken wir nochmal in Richtung Raumstation oder generell Experiment in Schwerelosigkeit. Warum machen wir das überhaupt? Also das wird im Mittelpunkt stehen. Und jetzt arbeiten wir schon im Hintergrund an der neuen Show.
Fantastisch. Und einer der Tage ist ein Familientag, hast du mir erzählt im Vorgespräch?
Ja, genau. Also unsere Zielgruppe sind ja immer Schülerinnen und Schüler.
Ja.
Das heißt, wir laden, sei es in die DLR School Labs oder auch zu unserer DLR Raumfahrtshow, Schulklassen ein. Und wenn wir jetzt einmal irgendwo sind und Schulklassen, gerade dritte bis sechste Jahrgangsstufe, ne, die kommen in der Regel vormittags, also bis Mittag. Das heißt, die erste Show spielen wir 9 Uhr, dann haben wir die zweite noch 11.30 Uhr, die geht bis 13 Uhr ungefähr. Und dann sind wir einmal dort, am nächsten Tag geht's nochmal weiter mit zwei Shows für Schulklassen, haben wir ja den ersten Nachmittag noch Zeit. Und da wir eh da sind, ist es alles aufgebaut, nutzen wir das und machen in der Regel an dem ersten Spieltag, ne, vor Ort eine Show am späten Nachmittag für Familien. Das heißt, da können die interessierte Öffentlichkeit, ne, das ist egal, ob das mit Kindern ist oder weil man irgendwann mal Kinder haben will oder wie auch immer, ne, kann dann gerne kommen und sich die Show angucken, denn so ehrlich will ich sein, auch wenn sie für Kinder konzipiert ist, für Erwachsene ist sie mindestens genauso spannend.
Fantastisch. Ich weiß, ihr habt auch noch anderes vor. Ich weiß, dass ihr demnächst auch ein Angebot schaffen wollt für noch jüngere Schülerinnen und Schüler bis hin zur Vorschule. Das ist sicher super spannend. Werden wir mit Sicherheit auch nochmal darüber berichten. Aber jetzt musst du uns, glaube ich, abschließend nur noch verraten, wenn jetzt Leute sich dafür interessieren, sagen, ach Mensch, ich bin gerade erst aufgewacht, bin selber Lehrerin, Lehrer oder möchte mich als Eltern engagieren, möchte mal anregen, dass man in so ein School geht. oder ich will, dass meine Kinder auf so eine Raumfahrtshow gehen. Wo muss man im Internet hin, um sich zu informieren?
Also im Prinzip, es gibt ja die Homepage vom DLR. Ne, die kennen wahrscheinlich die meisten, dlr.de. Es gibt aber auch ein Jugendportal vom DLR. Das ist DLR Next. Ne? Und da findet man alle Informationen, sei es zu den DLR School Labs, wo die sind, was die anbieten, wie man sich anmeldet, zur Show, zu den Unterrichtsmaterialien und viel, viel mehr.
Und die Menschen, die an den Besuchertagen auf die ILA kommen, was können die hier erleben? Denn ihr zeigt ja hier auch was Tolles am Stand.
Genau, also wir sind mit einem Exponat aus dem DLR School Lab Berlin hier vor Ort vertreten. Und zwar kann man zu uns kommen, bekommt eine Virtual Reality Brille sozusagen aufgeschnallt. Das ist schon mal recht cool. Und dann kann man sich aber auf ein Fluggerät legen, was man quasi mit Gewichtsverlagerung steuert. Also ich lehne mich nach vorne, dann fliege ich nach unten,
wow.
Ich lehne mich nach hinten, nach oben, links, rechts. Und jetzt kann man nicht irgendwo fliegen, sondern wir fliegen mit den Gästen über den Mars. Wir haben echte Mars-Daten in der Software drin, die von Kamerasystemen aufgenommen wurden, die am DLR entwickelt wurden. Das heißt, mega cool, Körpereinsatz, Virtual Reality, Mars live erleben, zum größten Berg des Sonnensystems, durch das größte Grabensystem, was es auf dem Mars gibt. All das ist möglich hier bei unserem Exponat auf dem DLR-Stand.
Wow, also Matt Damon hat, glaube ich, nur vielleicht 100, 200 Quadratmeter Marsoberfläche gehabt. Der Rest war Greenscreen, als er Mark Watney gespielt hat im Marsianer.
Er kann herkommen.
Hier kann man richtig, der kann auch kommen. Und auch ihr, die hier zuhört, könnt herkommen zum DLR-Stand und dann selber über die echte, in Anführungszeichen, Marsoberfläche fliegen. Der Fantasie und der Wissenschaft sind kaum Grenzen gesetzt, dank Tobias Bohnert und seinen Kolleginnen und Kollegen. Tobias, ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg, viel Spaß weiterhin mit eurer Arbeit.
Dankeschön, Daniel.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Müller.